Radio Frei aus Erfurt unterhielt sich mit Martina Renner, neues Mitglied des Bundestags, über ihre langjährige Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss und ihre ersten Erfahrungen im Deutschen Bundestag. Und diesen Beitrag von Radio Frei aus Erfurt hören wir jetzt.
Stimmt das, dass Sie noch nie in diesem Plenarsaal waren und erst mal in einer guten Stunde Ihren Platz suchen müssen?
Nein, also ich war auf der Besuchertribüne bis jetzt und habe einen Blick hinunterwerfen können. Aber direkt unten, dort, wo auch die Sitze der Abgeordneten sind, war ich noch nie. Wir wissen nicht, wo wir sitzen. Natürlich sitzt vorne der Fraktionsvorstand und dahinter reihen wir uns dann ein. Ich suche dann meinen Namen und dann werde ich schon meinen Sitz finden.
Sind das dann eingravierte Namen oder wie sieht das aus?
Das weiß ich nicht. Also im Thüringer Landtag gibt es dort entsprechende Schilder und sowas erwarte ich dann da auch.
Sind Sie ein bisschen aufgeregt?
Eigentlich nicht. Ich meine, was Parlament bedeutet, wie gearbeitet wird, kenne ich. Ich kenne auch viele Kollegen und Kolleginnen, nicht nur in der eigenen Fraktion, durch die Arbeit im Bereich Innenpolitik. Und wenn man dann auch zum Teil herzlich aufgenommen wird, ist das ein sehr leichter Schritt.
Ist aber doch schon ein großer Schritt. Sie haben also in einem kleinen Parlament gesessen, in einem kleinen Bundesland und jetzt sind Sie Bundestagsabgeordnete. Das ist doch schon noch mal eine andere Nummer, oder?
Ja, klar. Also das ist tatsächlich eine andere Nummer und nichtsdestotrotz gibt es, was die Themen angeht, die ich auch hoffe, jetzt für die Fraktion Die Linke im Bundestag bearbeiten zu können, natürlich viele Schnittstellen zu Thüringen. Denken Sie an das Thema Gefahren durch Neonazismus. Denken Sie an die Frage, brauchen wir in einer Demokratie einen Geheimdienst? Denken Sie an die Frage, wie schützen wir effektiv Bürgerrechte und Menschenrechte? Das sind ja Fragen, die nicht nur im Land eine Rolle spielen, sondern auch im Bund. Und ich glaube, da findet man dann auch seinen Platz und findet auch mit seinen Themen Gehör.
Sie haben ja nun sehr intensiv gearbeitet als Landtagsabgeordnete, vor allen Dingen im NSU-Untersuchungsausschuss. Das war ja eine Arbeit, die Ihnen viel Lob eingebracht hat, auch von außerhalb. Bedauern Sie, dass Sie in Thüringen die Arbeit nicht weitermachen können?
Ja, das bedauere ich sehr. Nichtsdestotrotz, wir müssen einfach auch zur Kenntnis nehmen, dieser Untersuchungsausschuss wird auch zum Ende der Legislatur seine Arbeit einstellen müssen in Thüringen. Viele Fragen, die heute noch offen sind, hoffe ich natürlich, dass der Untersuchungsausschuss klären wird. Aber einiges wird sicherlich auch zum Beispiel im Rahmen des Prozesses vor dem OLG München eine Rolle spielen oder im Bereich dessen, was noch durch Journalisten und Journalistinnen zu dem Thema ermittelt wird, ausgegraben wird, in die Diskussion gestellt werden. Da ist der Untersuchungsausschuss ja immer nur ein Instrument der Aufklärung neben zwei weiteren, nämlich eben auch dem Prozess und der Rolle der Medien. Ich denke, die Auseinandersetzung, die Kernfragen des Untersuchungsausschusses, die tragen eben auch darüber hinaus. Sie tragen auch in die Innenpolitik. Und ich glaube, wir werden es erleben, dass es zum Teil in den Ländern, aber auch im Bund eine Diskussion geben wird, ob sich weitere Untersuchungsausschüsse mit zum Beispiel auch der Rolle von Geheimdiensten in der neonazistischen Szene beschäftigen müssen. Für Bayern ist es angekündigt. In Thüringen könnte es auch so kommen, dass es eine Fortsetzung gibt. Und ich glaube durchaus, dass wir auch im Bund diese Diskussion offen führen müssen.
Was waren denn die wichtigsten Fragen, die der NSU-Untersuchungsausschuss beantworten konnte?
Ja, bis jetzt konnten wir, denke ich, relativ deutlich machen, wie es dazu kommen konnte, dass in den 90er Jahren die Gefahren des Neonazismus so eklatant durch die Behörden, aber auch die Politik verkannt wurden. Wir haben darüber hinaus an vielen Stellen ja auch eindeutig belegen können, wie der Verfassungsschutz die Arbeit der Polizei sabotiert hat und auch versucht hat, auf die Justiz Einfluss zu nehmen und in diesem Effekt eben auch zu einer Stärkung der neonazistischen Szene geführt hat.
Wenn Sie von Sabotage sprechen und Desinformation und Boykott, das ist ja schon wirklich
ich kann das mal ganz plastisch machen, ja, wenn Sie es wünschen. Also
ja,
es geht nicht nur darum.
Und noch die Frage, ob das jetzt nur Thüringen betrifft oder ob das auch bundesweit betrifft.
Das, was wir dort festgestellt haben, dass vor Polizeimaßnahmen gewarnt wurde, dass zum Beispiel auch dann versucht wurde, bei der Justiz Einfluss zu nehmen, dass man Beweismittel vernichtet hat und alles das ist nicht nur ein Thüringer Problem. Wenn Sie sich die V-Mann-Führung in anderen Bundesländern oder im BfV ansehen in den 90er Jahren, dann haben wir da absolut Parallelen festzustellen, auch in der Frage, dass schwerst kriminelle Straftäter, fast Mörder als V-Leute geführt wurden, dass Führungs Führungsperson aufgebaut wurden, quasi platziert wurden in der neonazistischen Szene. Das hat nichts nur mit Thüringen zu tun. Das ist das eine, was klar geworden ist. Und das zweite, durch den, ich nenne ihn jetzt mal Trinkaus-Untersuchungsausschuss, also den UA52 in Thüringen, ich glaube, ist ja auch der Öffentlichkeit nochmal deutlich geworden, das ist auch kein Problem der 90er Jahre oder eines verrückten LFV-Chefs Röver ist, wie man das manchmal so ein bisschen abtun will, sondern dass es da auch Kontinuitäten gibt bis Mitte der 2000er Jahre.
Würden Sie sagen oder so weit gehen, dass der Thüringer Verfassungsschutz oder die Thüringer Ermittlungsbehörden eine noch größere Schuld auf sich geladen haben als bundesweit? War das sozusagen die Kernzelle der Entstehung des Rechtsterrorismus oder lässt sich das nicht nur auf Thüringen reduzieren?
Nein, also das lässt sich überhaupt nicht auf Thüringen reduzieren. Thüringen hat seinen Anteil durch das Wirken des LFV, aber das, was wir wissen zur Führung von V-Leuten durch das Bundesamt oder durch andere Landesämter, insbesondere wenn Sie jetzt an Carsten Schipanski, den V-Mann in Brandenburg denken oder Kai Dalik in Bayern und andere, die eine ähnliche Rolle in der militanten Szene hatten, wie zum Beispiel Tino Brandt oder Marcel Degner, die Spitzel in Thüringen, also Führungsfiguren waren in der gewalttätigen Anti-Antifa oder Führungsfiguren in Platt, in Anna oder in anderen bundesweit agierenden Strukturen, dann haben da durchaus alle Behörden ihren Anteil und insbesondere die Rolle der sächsischen Behörden und des BfV, denke ich, ist noch nicht ausreichend geklärt.
Der Journalist und Autor Andreas Förster sagt, dass er den Eindruck hat, dass die Verfassungsschutzämter das Entstehen der rechtsterroristischen Szene beobachtet hätten und möglicherweise auch geduldet hätten und dann ist es ihnen aus dem Ruder geglitten. Das ist jetzt mal so verkürzt seine Analyse. Können Sie sich dem anschließen?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, man muss in die Anfangsjahre der 90er Jahre blicken und überlegen, inwieweit bestimmte Personen, die bis dato noch eine untergeordnete Rolle in der Neonazi-Szene gespielt hatten, dann durch ihre Anwerbung und Alimentierung überhaupt erst in die Position gebracht wurden, diese bundesweiten Kader des Neonazismus zu werden, die mobil sind, die vernetzt sind, die ins Ausland reisen. Da geht es nicht nur, dass man es darum, dass man es geduldet hat, sondern dass man diese Vernetzung, diese Mobilisierungskraft, auch diese organisierte Gewalttätigkeit durch diese zentralen Spitzel in der Anti-Antifa-Szene. Und das gilt für NRW, das gilt für Bayern, das gilt für Brandenburg, für Sachsen-Anhalt, für Thüringen, ich kann Ihnen all die Namen nennen, Rheinland-Pfalz, gezielt unterstützt hat.
Da wird ja immer von einer beinharten Aufklärungsblockade des Bundesinnenministeriums gesprochen, durch Leugnung, Verharmlosung und Bagatellisierung. Wäre das vereinfacht auf den Punkt gebracht oder sind die Vorwürfe zu hart?
Die sind überhaupt nicht hart. Also das, was wir positiv erlebt haben zum Thema Vorlage durch die Thüringer Behörden, haben wir als Negativum dann erfahren, was die Zuarbeiten, Bereitstellung von Akten und Auskünften durch das Bundesinnenministerium angeht. Wir haben auch da entsprechende Schritte schon in den Weg geleitet, aber da werden auch die Abgeordneten der Linken, aber auch andere, denke ich, im Untersuchungsausschuss in Thüringen jetzt mit Vehemenz in den nächsten Wochen einfordern, dass das Bundesamt alle Unterlagen zu in Thüringen geführten V-Leuten vorlegt. Es ist auch vorgesehen, dass die V-Mann-Führer des Bundesamtes, die in Thüringen agierten, geladen werden und dass wir uns nicht länger abspeisen lassen mit Informationen des Bundesamtes, die gelinde gesagt sind, zum Teil auch eine Frechheit gegenüber den Parlamentariern darstellen.
Leugnung, Verharmlosung und Bagatellisierung ist das eine. Wenn ich die 13 Fragen, die Andreas Förster gestellt hat, im Cicero mir durchlese, dann habe ich den Eindruck, dass sogar Beweise möglicherweise untergeschoben worden sind. Die Indizien sprechen zumindest dafür, dass also da ist eine blutverschmierte Trainingshose mit Blut von der Polizistin Kiesewetter drauf, wo dann offensichtlich also da noch ein Taschentuch von Mundlos da im seit paar Jahren nicht gewaschen wurde. Also und so eine Dinge und dieser Rucksack, der in dem Wohnmobil gefunden wurde, der also keinerlei Brandspuren aufweist, wo man sagt, also da muss ich nicht mal Kriminalist sein, um da einen Eindruck zu haben, dass da was nicht stimmt. Das sind so Indizien, die dafür sprechen, dass er sogar manipuliert wird. Das wäre dann ein ziemlich harter Vorwurf, oder?
Also den kann man im Augenblick noch nicht aufwerfen, weil der Bundesuntersuchungsausschuss sich mit dem ganzen Geschehen in Eisenach, also Auffindesituation der beiden vermutlichen NSU-Mörder, nicht beschäftigt hat und den Tatort Heilbronn, also den Tatort, an dem Michael Kiesewetter, die Thüringer Polizistin, ermordet wurde, im Bundesuntersuchungsausschuss nur sehr verkürzt in Angriff genommen wurde. Hier sehe ich auch eine Verpflichtung, gerade weil es diese Thüringen-Bezüge gibt in beiden Komplexen, dass der Thüringer Untersuchungsausschuss sowohl, was den Mord an Michael Kiesewetter angeht, aber auch als das Tatgeschehen in Eisenach, aber die Tatortarbeit der Polizei auch in Eisenach angeht, sich intensiv diesem Thema noch zuwendet, weil es darum natürlich viele Mutmaßungen und Gerüchte gibt. Und eine Aufgabe von einem Untersuchungsausschuss ist natürlich auch dort, Gerüchten entgegenzutreten, wo sie haltlos sind, aber auch dem nachzugehen, was es möglicherweise noch an Dingen gibt, die aufzudecken sind.
Das heißt, eine Aufklärung, eine komplette Aufklärung ist noch gar nicht erfolgt. Da ist die Arbeit in der Halbzeit oder wie würden Sie das einschätzen?
Naja, der Bundesuntersuchungsausschuss hat eben bestimmte Komplexe nicht mehr erarbeiten können. Und der Thüringer Untersuchungsausschuss hat natürlich jetzt das Problem, dass die Zeit wegläuft. Aber ich sag mal Heilbronn, Eisenach und dann die Frage natürlich November 2011, die Schredderaktion im BFV, was steckt eigentlich dahinter? Das muss zwingend geklärt werden, möglicherweise auch durch einen erneuten Untersuchungsausschuss, wenigstens in Thüringen, aber vielleicht auch eine erneute Diskussion im Bund.
Wenn man das weiterdenkt, dann kann man ja Vermutungen anstellen und zum Verschwörungstheoretiker werden und sich fragen, wer will denn da was vertuschen? Wie sind denn Ihre Vermutungen?
Also wir sind als Mitglieder in solchen Untersuchungsausschüssen gehalten, keine Vermutungen anzustellen. Mhm. Aber dass es sich um eine zum Beispiel gezielte Schredderaktion damals am 10. und 11. November 2011 im Bundesamt gehandelt hat, das ist klar. Die Frage ist tatsächlich, warum? Das ist tatsächlich nochmal ein Punkt, an dem ich denke auch vor allem die Öffentlichkeit, aber auch die Hinterbliebenen Anrecht haben zu erfahren, was der Grund war, warum gezielt Akten zu Thüringer V-Leuten im Bundesamt vernichtet wurden, was möglicherweise in diesen Akten gestanden haben könnte. Und dann natürlich auch dann die Frage, ob es Hinweise zum Beispiel auf NSU, auf die Mordserie, auf militante neonazistische Strukturen waren, die in diesen Unterlagen gestanden haben. Das wäre dann ja ein Punkt, der dann erklären könnte, warum die Akten in den Schredder gekommen sind.
Mhm. Jetzt ist schon ein bisschen Aufbruchstimmung für die konstituierende Sitzung, aber Sie erlauben mir noch eine letzte Frage.
Mhm?
Ja.
Klar.
Wie kann es denn jetzt weitergehen? Zum einen, was sind die wichtigsten Fragen, die geklärt werden müssen? Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass alle Behörden, die beteiligt waren, tatsächlich an der Aufklärung interessiert sind? Und wie weit muss eine Reform der Sicherheitsbehörden gehen?
Wenn Sie sich die Zeugenvernehmungen in den Untersuchungsausschüssen nochmal vor Augen halten über die Protokolle, dann sehen Sie die Bereitschaft zu kooperieren, auszusagen, die Wahrheit zu sagen, die war zum Teil sehr gering. Da stachen die geladenen Polizisten oftmals sehr positiv hervor. An den geladenen Mitarbeitern der Geheimdienste haben wir uns zum Teil erheblich die Zähne ausbeißen müssen. Und das war von diesen gesetzt. Also die hatten nicht einfach Gedächtnislücken, sondern die waren vorbereitet, präpariert, hatten sich abgesprochen. Und es war klar, dass man auch die Untersuchungsausschüsse ein Stück weit hinters Licht führen will. Das war zum Teil ärgerlich. Und man hat auch gemerkt, dass die Instrumente des Untersuchungsausschusses möglicherweise an einigen Punkten nicht weit genug gehen. Da muss zum einen geguckt werden, das ist eine Aufgabe für Thüringen, ob das entsprechende Gesetz noch geschärft werden muss, was die Rechte von Abgeordneten angeht. Aber insgesamt steht die Diskussion, wenn wir in den Bund gucken, aber auch in die Länder, natürlich, was müssen wir tun, damit in Zukunft bei Morden und schweren Gewalttaten zum Nachteil von Menschen ohne deutschen Pass nicht von vornherein ein rechtsextremes, rassistisches Motiv ausgeschlossen werden kann. Da denken wir darüber nach, dass man verpflichtet in Zukunft, dass die Kriminalpolizei immer bei solchen Mordtaten fragt, könnte es einen rechtsextremen, extrem rassistischen Hintergrund haben und auch dokumentiert, dass man dieser Frage nachgegangen ist. Und dann steht für mich, und das ist, glaube ich, auch für viele andere, auch außerhalb der Parlamente, ganz klar die Aufgabe, über die Zukunft der Geheimdienste nachzudenken, inwieweit eben diese nicht geeignet sind, die Verfassung zu schützen, sondern in ihrem Agieren sogar das Gegenteil bewirken von dem, was sie angeblich tun. Nämlich, sie schränken nicht nur Freiheits- und Bürgerrechte ein, sondern sie stärken auch antidemokratische Tendenzen, wie zum Beispiel bei Neonazis. Und deswegen, glaube ich, ist diese Abschaffungsdebatte eine ganz zentrale für die nächsten Jahre.
Soweit Martina Renner, Abgeordnete der Linken, zunächst im Thüringischen Landtag, seit gestern Mitglied des Deutschen Bundestages, im Gespräch mit Carsten Rose von Radio Frei.